Heute bei «Apropos» der QR-Code. Ab 1. Oktober gilt der alte orange Einzahlungsschein nicht mehr. Stattdessen zahlen wir jetzt alle via QR-Code. Aus diesem Anlass schauen wir heute bei «Apropos» auf die Kulturgeschichte von diesem Code zurück. Und zwar mit dem Wirtschaftsredakteur Jorgos Brusas. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Jorgos.
Hoi Philipp.
Jorgos, unsere Geschichte fängt vor etwa 30 Jahren an in Japan und zwar mit Masahiro Hara. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Wer ist er?
Ja, er ist ein Ingenieur, der in Japan für die Firma Denso-Wave gearbeitet hat. Und von dieser Firma hat er den Auftrag bekommen, den Ablauf in der Logistik von dieser Firma zu verbessern und etwas herauszufinden, das hilft, die Päckchen schneller zu verarbeiten, die dort durchgerauscht sind bei dieser Firma.
Was hat denn die Firma genau gemacht?
Die Firma die gehört zum Toyota-Konzern und die hat sich darauf spezialisiert, um Logistiklösungen zu machen. Also die schauen, dass wenn Päckchen in eine Firma reinkommen, dass die schnell am richtigen Ort landen. Und das macht sie zum Beispiel mit Barcodes oder hat sie früher noch gemacht. Und das Problem mit diesen Barcodes ist aber, die fassen nur 20 Zeichen. Und wenn man darum ein Päckchen anschreibt mit Barcodes, dann braucht man plötzlich ganz viel von denen.
Und dann kommt eben der Masahiro Hara und hat eine Idee.
Der hat eine Idee, genau. Und zusammen mit dem Team hat er dann den QR-Code entwickelt. Und mit dem ist es halt möglich, viel, viel mehr Zeichen, wenn nur 20 auf so eine Beschriftung zu bringen. Und den kann man dann erst noch viel schneller ablesen. Und so sind sie bei DensoWave wahnsinnig glücklich über seine Erfindung. Ja.
QR heisst was genau?
Quick Response. Das heisst, dass man den ganz schnell einlesen kann, den QR-Code mit so einer Pistole, oder wo die nämlich da die Scanner, wo die da die Codes erfassen. Ich weiß gar nicht, wenn man sich das vorstellen kann, aber es hat so ganz lustige Versuchsreihen dann auch gegeben bei DensoWave, wo dann der QR-Code in so einer Endlosschlaufe erfasst worden ist und sie dann so wirklich gestoppt haben, wie viel mal schneller das jetzt der ist, wie der Barcode-Scanner, den sie bis dort hatten.
Ziemlich viel schneller, glaube ich, oder?
Ziemlich viel schneller, ja, genau.
Jetzt kommt der grosse Test, Jorgos. Kannst du mir sagen, wir alle haben schon einen QR-Code gesehen, schon hunderte, tausende, die schwarz-weißen Viereckchen, quadratisch. Wie genau funktioniert das?
Hui, also du kannst den unterteilen. Also zuerst mal, ganz wichtig ist ein weißer Rahmen rundherum, damit die Maschine, die den auslässt, überhaupt checkt, wo der Code anfängt. Und dann hat es drei Quadratli in der Ecke, wo die Ausrichtung von dem Code zeigt. So kommt das Lesegerät eigentlich von jeder Seite her raus, wie es den muss anschauen, den Code.
Das heisst, ich kann es natürlich auch auf dem Kopf haben und es liest immer noch den richtigen Code raus.
Genau, ja, das ist gerade auch der Vorteil gegenüber einem Barcode, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das nämlich so nicht immer geht. Und dann nachher gibt es ja verschiedene Flächen, die die Informationen enthalten. Und etwas, was Herr Hara auch ganz wichtig war, ist, dass der eine grosse Fehlertoleranz hat. Also, dass ganz viel Information, man kann auswählen, wie viel doppelt vorkommt. So, dass wenn der Code nämlich irgendwie einen Riss drin hat, ein Stückchen fehlt oder verbogen ist oder dreckig ist, kann man den Code immer noch auslesen und kommt immer noch zu seinem Ziel.
Du hast gesagt, es hat Informationen in diesen Vierecken. Also wie genau? Wie werden dort Daten in diesen schwarz-weißen Flächen versteckt?
Ja, die schwarz-weißen Flächen die stehen eigentlich für Zeichen. Und je nachdem, wie gross oder klein der QR-Code ist und umso dichter bepackt, desto mehr Zeichen hat er dort drin. Es ist eigentlich also quasi ein Text, der dort drin erfasst ist. Und eben quasi, wenn wir jetzt einmal zum Einzahlungsschein zurückkommen, auf dem neuen Einzahlungsschein, der hat der QR-Code maximal rund etwa 1000 Zeichen erfassen, die man dann dort sieht. Aber so viel braucht es eigentlich gar nicht.
Recht viel. Zum Einzahlungsschein kommen wir später, wir gehen nochmal zurück nach Japan vor 30 Jahren. Wie ist denn der Code von dieser Firma DensoWave in die restliche Welt übergeschwappt?
Ja, die haben das so gezeigt an verschiedenen Fachmessen und dann hat sich das in der Industrie ganz schnell verbreitet und plötzlich hat man gemerkt, ja halt, wieso sollte man nur können irgendwie in der Logistik das machen, und dann hat man auch für andere Anwendungen das ausprobiert, halt auch mal im Marketing oder eben in den Medien an verschiedenen Orten, und lustigerweise dann gleich mal auch im Zahlen. Besonders auch in Asien hat es schon früher in Japan und in China Bezahlsysteme gegeben, die auf dem QR-Code basiert haben.
Ich kann mich gut erinnern, dass am Anfang meiner Zeit beim Dagi haben wir einen Witz gemacht in der Redaktionssitzung, ob man schon einen QR-Code gebraucht hat. Weil gerade am Anfang haben es vielleicht 3-4 Leute eingelesen. Es war sehr mühsam gewesen, die Technologie für so den Endbraucher, oder?
Ja, genau. Ich glaube, dem hat man auch nicht viel Vertrauen geschenkt, dem ganzen QR-Code, ganz lang. Weil es halt eine separate App gebraucht hat. Und dann hat man mit dieser App einen Link aufgerufen und dann den Link in einer anderen App wieder aufgemacht und so. Das haben auch die Leute mühsam gefunden. Und eigentlich richtig geändert hat sich das so im Jahr 2017, wo die QR-Code-Leser standardmäßig in die Kamera vom iPhone und auch von vielen Android-Handys reingegangen sind. Ja.
Und der richtige Durchbruch ist dann 3 Jahre später während der Pandemie. Plötzlich haben die überall gesehen, die QR-Codes.
Genau, also weil zum einen haben die ganz viele Covid-Zertifikate auf die QR-Code gesetzt. Und zum anderen ist halt dann das Bezahlen mit dem Telefon ist dann plötzlich auch in der Schweiz ganz normal geworden.
Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen noch zu den QR-Codes. Gibt es eine Stelle, wo die verwaltet, wo ihr sagt, wie die funktionieren, was dort aufkommt, was nicht? So eine zentrale QR-Code-Stelle?
Nein, aber die sind standardisiert. Also es gibt einen Leitfaden, wo beschreibt, wie so ein QR-Code aussieht, was die verschiedenen Varianten von diesen QR-Codes sind und wie die jetzt funktionieren haben. Die sind auch, also die Firma TensorWave, die hat auch das Patent auf diesen QR-Codes und die gehören da eigentlich sozusagen denen, wenn man so will.
Das heisst, sie werden unendlich reich?
Ja, nein, aber nicht. Das haben die wahnsinnig, also für das wären sie auch überall gefeiert. Die haben die nämlich quasi nie durchgesetzt, die lizenzrechtlichen Ansprüche. Also sowohl TensorWave als auch der Herr Hara, die verdienen beide keinen Rappen mit diesen QR-Codes. Also zumindest nicht mit der Lizenz auf diesen QR-Code.
Jetzt ist das ja ein visuelles Medium. Was macht man mit Leuten, die nichts sehen und die dann trotzdem die ganze Zeit in ihrem Leben QR-Codes begegnen?
Also was noch interessant ist, offenbar werden halt für Leute mit Sehbehinderung QR-Codes auch gebraucht, damit sie können Informationen in Sprache umsetzen. Also es gibt verschiedene Initiativen, auch in der Schweiz, wo QR-Codes zum Beispiel an der Wand angebracht werden und dann können sich dort Leute mit, die sehr, sehr schlecht sind, können sich orientieren mit diesen QR-Codes.
Okay, auch an das haben wir gedacht in diesem Fall. Der Grund, warum wir zwei heute uns über das Thema unterhalten, ist der Einzahlungsschein, du hast schon gesagt. Wer entscheidet auch in der Schweiz darüber, wie unsere Einzahlungsscheine aussehen?
Ja, das heisst, hinter dem Einzahlungsschein, wie der aussieht, das ist eigentlich sozusagen der Finanzplatz, sagt man dem. Das ist der Bezahldienstleister SIX plus Banken, die in einer Kommission hocken und bestimmen, wie das der Bezahlverkehr aussieht.
Und das heisst, da hat es irgendwann mal eine Sitzung gegeben, wo man gesagt hat, hey, QR-Codes sind eine gute Sache, jetzt tun wir alle Einzahlungsscheine wechseln.
Ja, also man muss sich das ungefähr vorstellen. Ja, die haben ganz lange haben wir jetzt da rumgewerkelt, wie das der Einzahlungsschein soll aussehen, wie lange das der alte noch bleibt und Zeug und Sachen. Und ja, es ist so, dass der Einzahlungsschein, den man bis jetzt hat, ohne QR-Code, dass der Geschichte ist.
Was ist denn der Vorteil vom neuen Einzahlungsschein?
Zum einen ist es darum gegangen, dass der Finanzplatz den ganzen Bezahlverkehr hat wollen, modernisieren, dass der schneller und sicherer abläuft. Und gleichzeitig hat man den Kundinnen und Kunden so noch ein bisschen mehr Convenience bieten. Weil jetzt ist es eigentlich so, dass man sich das Abtippen von dem Einzahlungsschein sparen kann und einfach kann den QR-Code abfütteln und dann sollten alle richtigen Informationen erfasst sein und man ist ein bisschen schneller und es ist weniger mühsam, um die Rechnung zu zahlen.
Ist das immer noch fälschungssicher?
Ja, fälschungssicher ist eine schwierige Frage. Weil etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist ja, dass quasi, wenn man den QR-Code einfach sozusagen abfüttert, dann muss man gleich noch schauen, ob das, was dann der QR-Code gezeigt hat und wo man dann erfasst hat mit seiner Banken-App, ob das wirklich auch das ist, wo nebendran auf der Rechnung steht. Weil das hat man gemerkt, das ist so eine Masche, wo man kann ausnutzen als Betrüger, dass man so kann die Leute dazu bringen, um aufs falsche Konto einzahlen oder einen falschen Betrag einzahlen, wenn man das nicht vergleicht.
Meine Eltern, liebe Grüße an dieser Stelle, haben früher immer mit dem Postbüchlein eingezahlt. Kann man das heute immer noch jetzt? Hat das irgendwas miteinander zu tun überhaupt?
Das soll man immer noch können, heisst es bei der Post. Das hat eigentlich in dem Sinne nichts miteinander zu tun. Aber was es halt einfach heute braucht, ist eben für jede Einzahlung braucht es einfach die richtige IBAN-Nummer. Und das ist vor allem ein Problem zum Beispiel bei Daueraufträgen. Bei alten Daueraufträgen, die man früher noch mal erfasst hat, mit einer alten Kontonummer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das grosse Pièce de Résistance, wo man jetzt da noch Angst hat, eben gerade bei der Post und bei den grossen Banken, dass die Leute halt vergessen haben oder nicht gecheckt haben, dass sie die Daueraufträge nicht geändert haben.
Und was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Ja, im schlimmsten Fall kommt halt dein Vermieter das Geld nicht über von der Miete und ist dann sauer. Wobei man muss schon sagen, das ist halt schon an der Rechnungssteller, wäre es jetzt gewesen, die haben jetzt genug lange Zeit gehabt, um den Leuten zu sagen, das ist übrigens unsere richtige Kontonummer und wenn du uns ab dem 1. Oktober willst Geld zahlen, dann musst du es halt auf diese Nummer machen.
Die Umstellung ist ja viel länger gegangen, als man gedacht hat.
Ja, genau. Es hätte schon früher noch kommen mit dem neuen Einzahlungsschein. Und hat halt, erstens ist die Umstellung so ein bisschen länger gegangen und zweitens hat es auch die ein oder andere Panik gegeben bei der Einführung von dem Einzahlungsschein. Unter anderem hat man eben mal auf einen kleinen QR-Code gesetzt, wo einfach weniger Informationen enthalten hat, wie das man dann gemerkt hat, braucht man schlussendlich.
Der QR-Code, der ist wie er ist, seit 30 Jahren. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass man den noch weiterentwickelt und andere Sachen noch mit dem transportieren?
Ja, also der hat eine riesige Textmenge eigentlich, die er erfasst. Also von dem her, ja, nein, der ist zukunftstauglich in dem Sinn. Die Frage ist einfach mehr, wie lange braucht es ihn denn eigentlich noch? Weil eigentlich übersetzt er ja nur Informationen, die nehmen steht, dass die Maschine die dann verarbeiten kann. Und eben, was mir andere Zahlungsdienstleister erzählt haben, dass man ja eigentlich könnte, wenn man jetzt zum Beispiel im Laden etwas möchte zahlen, dann könnte man ja einfach das Produkt erfassen und muss nicht noch irgendwie, also die Form vom Produkt, wenn man irgendwie quasi eine Wasserflasche möchte zahlen, dass man einfach die Wasserflasche kann erfassen und dann die so grad zahlen, dass eigentlich die Form vom Produkt schon lange würde und das braucht gar nicht mehr den Umweg über den QR-Code. So ein bisschen so. Also das, ja.
Der Code ist ja auch eine Geschichte von einer Technologie, die zuerst mühsam war für ganz viele Nutzerinnen und Nutzer und dann sich durchgesetzt hat. Kann man irgendetwas aus dieser Geschichte lernen, darüber, wie sich Technologien ganz grundsätzlich durchsetzen?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, was ja die Technologie von Anfang an war, ist mega eigentlich einfach gewesen. Also so, es ist ein Quadrätli auf einem Blatt Papier, wo einem hilft, Informationen zu transportieren. Und ich glaube, wo man dann einen Weg gefunden hat, um die einfach zu erfassen, dann ist die um die Welt gegangen. Und wahrscheinlich ist es da. Also ich glaube, also wenn man etwas möchte lernen aus dem, ja, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass einfache Ideen sich schnell durchsetzen. Oder?
Usability, um ein schönes Wort zu brauchen, oder?
Usability, ja.
Wie reagiert eigentlich der Masahiro Hara auf seinen Weltraum, den er jetzt bekommen
hat? Das ist interessant, er arbeitet immer noch bei der Firma Denso Wave, ist dort in der Entwicklung, ist zufrieden, wird immer wieder mal von Fernsehteams besucht und erzählt, was er da erreicht hat, aber er wirkt ganz bescheiden und zufrieden und einfach stolz auf seinen QR-Code, den er vor 30 Jahren erfunden hat.
Danke, Jogos.
Merci dir.
Der Jogos Brusel hat die Kulturgeschichte vom QR-Code auch aufgeschrieben. Wir können euch den Artikel sehr gerne in der Episodenbeschreibung verlinken. Und wir hören uns morgen wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.